passiert heute in unserem Zusammensein ein ganz besonderer Punkt. Ihr werdet erstaunt sein, wenn ich ihn euch nenne. Es ist der sogenannte tote Punkt. Dieser tote Punkt ist gegenwärtig von allergrößter Bedeutung, wenn wir in die Welt hineinschauen. Sieht es so aus, als seien die Menschen auf dem toten Punkt angelangt. Dieser tote Punkt ist eine gewisse Erstarrung, wo es nicht mehr hin und zurück geht. Obgleich sich Menschen Mühe machen, aus dieser Erstarrung herauszukommen, wird es ihnen wohl schwerlich gelingen, das Ziel zu erreichen, welches sich die Menschen hier auf Erden gesteckt haben. Wir wollen aber auch unseren Blick davon abwenden, denn es ist nicht unsere Aufgabe, die Geschicke hier auf Erden zu lenken. Dazu sind Menschen gegeben, die sich diese Aufgabe gestellt haben. Uns als Kinder Gottes sind andere Aufgaben gestellt. Auch da gibt es gewisse tote Punkte, die ich heute Morgen unter diesem Wort in das Licht, rechte Licht rücken möchte. Liebe Jugend, wir gehören zu denen, die da glauben an das baldige Erscheinen Jesu. Wenn wir von einem toten Punkt sprechen, nehmen wir doch nur mal eine Maschine. Sie mag viel oder wenig gekostet haben. Sie mag eine große Leistung vollbringen. Auch da kommt es vor, dass der tote Punkt erreicht wird. Dann muss eine Kraft von außen herkommen, um sie wieder in Gang zu setzen. Niemand würde so töricht sein, eine solche Maschine, wenn sie auf dem toten Punkt steht, zu verschrotten, denn er weiß, sie leistet etwas und sie muss wieder in Gang gesetzt werden. Das ist möglich, aber nur mit einer Kraft, die von außen her auf sie dann einwirkt. Meine liebe Jugend, so ist es auch bei uns. Auch im Glaubensleben gibt es oftmals Stunden, Tage, wo es scheint, dass wir auf dem toten Punkt angekommen seien. Dann sind wir auf die Kraft angewiesen, die von oben auf uns einwirkt. Ich kann mich vor das beste Instrument stellen, welches materiell gesehen einen hohen Wert darstellt. Wenn ich aber mit unkundiger Hand daran gehe, dann
bringe ich nicht zustande, ist daran das Instrument schuld oder der, der als Unberufener sich vor dieses Instrument gesetzt hat. Wie singen wir es denn selbst in einem Liede? Kann meine Harfe lieblich klingen, wenn sie dein Finger nicht berührt? Darauf kommt es an. Ihr lieben Sänger, ich will euch heute Nachmittag in einer gedrängten Zusammenstellung eure Aufgaben einmal ins göttliche Licht rücken. Ihr seid wiedergeborene Gotteskinder, mit dem Heiligen Geist angefüllt und wollt zur Ehre Gottes singen. Dazu gehört mehr als den Mund auftun und die Stimmbänder in Bewegung zu bringen. Hier liegen die Gründe tiefer. Wer im Hause Gottes singen will, der muss auch rein im Herzen sein. So wie die Knechte Gottes sich innerlich für einen Gottesdienst vorbereiten, um nach dem Willen des Herrn ein brauchbares Werkzeug zu sein, so muss auch jeder Sänger für sich eine stille und kurze Vorbereitung haben, um dann seine Stimme in den Dienst des Herrn setzen zu können. Singet dem Herrn in eurem Herzen. Eine Sängerin und ein Sänger müssen rein in Gedanken sein. Auch ihre Worte müssen rein sein und ihre Werke müssen das Licht vertragen können. Sänger im Sinne Jesu und seines Erlösungswerkes haben die Aufgabe, bevor sie ins Haus Gottes kommen, um das selbst zu üben, dass sie auch erst ins Kämmerlein gehen und den Herrn bitten, dass er sie für diesen hohen Dienst heiligen möge und ihrer Stimme auch seinen Segen verleihe. Wenn man auf dem Stammapostel oftmals vorwarf, dass er Jesum an die Seite stelle, wenn uns oftmals der Vorwurf gemacht wurde, wir verehrten den Stammapostel abgöttisch, dann muss ich in dieser Stunde auch einmal kurz dazu Stellung nehmen. Was sagte doch damals Paulus zu den Galatern? Wie Jesum Christum habt ihr mich aufgenommen. Ihr hättet eure Augen ausgerissen, wenn es möglich gewesen wäre, und sie mir gegeben. Und weiter. Wie sah man die Größe in dem damaligen Apostel Petrus? Von ihm lesen wir, als er durch die Lande zog, brachte man die Kranken auf Betten und Bahren und stellte sie in die Gassen und Straßen, damit, wenn Petrus vorbeikäme, sein Schatten sie berühren möchte. Liebe Geschwister, diese Verehrung, die dem Stammapostel im Laufe der vielen Jahre zuteil wurde, ist der Ausdruck der Liebe zu ihm und unserem Herrn. Das ist Ausdruck der Dankbarkeit, dass der Herr uns eine solche Führung gegeben hat. Nur argwöhnischer Geist kann diese Haltung des apostolischen Volkes abtun mit nichtigen Worten. Wir sehen in dieser denkwürdigen Stunde erfüllt, dass der Herr uns zur rechten Zeit immer die Speise für unsere Seele gegeben hat, die wir zur Vollendung unseres Glaubens und Seelenlebens notwendig hatten. Das ist die Größe eines führenden Gottesknechtes, dem Gesinde die Speise zur rechten Zeit zu geben. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, sich vom Heiligen Geist leiten und führen zu lassen, in kindlicher Einfalt zu sagen, ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Ein Mann, der nicht sehr viel gelernt hatte, erbte ein Schiff. Er verstand nichts von allem, was zum Seewesen gehört, nichts vom Segeln und nichts von Maschinen. Aber der Gedanke, als Befehlshaber seines eigenen Schiffes eine Reise zu machen, reizte ihn. Das Schiff wurde flott gemacht. Und der selbsternannte Kapitän ließ die Mannschaft zunächst ihre verschiedenen Arbeiten allein machen, da das vielerlei der Aufgaben ihn verwirrte. Auf hoher See wurde die Sache einfacher und er hatte nun Zeit, alles genau zu beobachten. Als er an Deck hin und her ging, sah er einen Mann an einem großen Rade drehen, bald nach der einen, bald nach der anderen Richtung. »Was macht der Kerl da?« fragte er. »Das ist der Steuermann«, hieß es. »Er steuert das Schiff.« »Ich sehe keinen vernünftigen Sinn in diesem Hin- und Herdrehen. Wir haben nichts als Wasser vor uns und ich meine, die Segel genügen zur Fahrt. Wenn Land in Sicht kommt oder ein Schiff uns begegnet, dann ist noch Zeit genug zum Steuern. Setzt alle Segel und lasst das Schiff laufen. Der Befehl wurde ausgeführt. Die paar Menschen, die den Untergang des Schiffes überlebten, vergaßen ihr Leben lang den törichten Kapitän nicht, der geglaubt hatte, ein Schiff steuere sich selbst. Liebe Brüder, warum habe ich das vorgelesen? Das große Erlösungswerk ist auch einem Schiff zu vergleichen, aber es ist nicht ohne Steuermann. Wir können im Stammapostel den sicheren Steuermann erkennen, und er sieht die Gefahren, die auch in gegenwärtiger Zeit dem Glaubensschiff da oder dort drohen. Wenn der Stammapostel in zurückliegender Zeit uns manches Wort aus der Heiligen Schrift aufgeschlossen und uns als ein zeitgemäßes Wort entgegenbrachte, um vor Gefahren bewahrt zu bleiben, haben vielleicht auch da oder dort Geschwister nicht verstanden, was es zu bedeuten hatte, immer ermahnt zu werden, wenn wir zur Vorsicht aufgerufen wurden. Vielleicht haben solche dann gar nicht die Gefahren gesehen, die aber der Steuermann, der Stammapostel, auf tobender See, das ist das Völkermeer, gesehen hatte. Ein Steuermann sieht mehr als nur das natürliche Auge. Er kennt auch die Gefahren, die in der Tiefe des Meeres sind. Die Felsenriffe, die Eisberge, die ja dem natürlichen Auge nicht immer sichtbar sind. So aber kennt der Stammapostel die Reiseroute des Glaubensschiffes der Kinder Gottes und weiß, da und dort sind die größten Gefahren, wie auch in unserer Zeit die größte Gefahr, die Gleichgültigkeit, der Zweifel, der Unglaube ist. Wenn diese Gefahren vielleicht nicht von allen gesehen werden, dann sieht sie dennoch der Kapitän, der Stammapostel. Das ist doch eine Beruhigung für uns. Als dann Jakob den Auftrag vom Herrn bekam, wieder an die Stätte zu gehen, wo der Herr ihm begegnet war, um da selbst nun einen Altar zu bauen. Da machte sich Jakob auf und wir lesen, da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, so unter euch sind, und reiniget euch und ändert eure Kleider. Was mochte wohl im Herzen Jakobs vor sich gegangen sein, als nun der Herr zum anderen Male zu ihm kam? Jakob trat nun zuerst in den Kreis seiner Familie als Vater und forderte dann auf, tut von euch die fremden Götter. Er redete zu seinen Kindern und bat sie, nun die Götzen und Götter abschaffen. Denn der Herr hat mit mir geredet, wir müssen hier weg, dahin, wo er einst mit mir gesprochen hat. Dann sprach Jakob als Ehemann zu seiner Ehefrau. Das Gleiche. Und forderte auf, nun das preiszugeben, was man bis dahin geliebt hatte. Und er trat schließlich auf als Hauspriester, denn der Herr hatte mit ihm gesprochen, ihm einen Auftrag gegeben. Wie klingt das so einfach, Geschwister? Tut von euch die fremden Götter, so unter euch sind. Wir wissen, Geschwister, dass der Fürst dieser Welt auch große Weltgötzen, Weltgötter hat, in der Fleischeslust, in dem Reichtum dieser Welt und in der Ehre, der menschlichen Ehre. Und diese Weltgötzen sind zu Hauptlastern geworden für die Menschen, denn Aus der Fleischeslust wurde die Wollust, aus dem Reichtum die Habsucht und aus der Ehre die Ehrsucht. Womit zunächst äußerlich gesehen heute die Menschen und Völker der Erde belastet sind. Sie schleppen diese Götzen mit sich herum, Wollust und dergleichen mehr, Habsucht und Ehrsucht. Der Teufel gleicht einem Streichholz. Wenn man es in die Hand nimmt, sieht es so harmlos aus. Aber es birgt ein ungeheures Verderben in sich, sobald es mit der Reibfläche in Verbindung kommt. Ich werde mich nicht dafür hergeben, für den Teufel eine Reibfläche zu sein. Und ich werde mir keine unproduktive Arbeit auf den Schreibtisch laden, indem ich mich als Reibfläche den Spöttern, den Feinden und Gegnern zur Verfügung stelle, damit der Teufel überall sein Feuer anzünden kann. Ich werde getreu den Worten des Stammapostels zu allen Anwürfen, die nun von außen herkommen, schweigen. Diese unheimliche Waffe, die der Stammapostel Jahrzehnte bei sich trug, hat alle mundtot gemacht. Sie haben mal gerufen, dann aber haben sie geschwiegen, weil der Stammapostel schwieg. So werden auch wir als Apostel zu allem, was nun kommen wird, diese unheimliche Waffe bei uns tragen, die Waffe des Schweigens. Und das letzte Wort spricht der Herr. So hat es der Stammapostel gemacht. Er war uns in vielen, vielen Dingen ein Vorbild. Er war nicht nur mit menschlicher Weisheit ausgerüstet, auch mit göttlicher Weisheit. Und er hat es vermieden, sich unnütze Arbeit zu machen, um sich mit den Feinden herumzustreiten. Er hat auch niemals schlafende Hunde geweckt. Er hat sie schlafen lassen. So werden wir es auch machen. Geschwister, unsere Aufgabe besteht jetzt darin, das Werk des Stammapostels zu hüten, zu pflegen und in seinem Sinne weiterhin Vollendungsarbeit zu machen. Wir werden nicht unseren Blick nach draußen wenden in die Welt. Unser Blick ist auf das Volk Gottes gerichtet, auf jede Seele, auf die Getreuen, dass sie erhalten, bewahrt und vollendet werden. Darin sehen wir unsere gegenwärtige Aufgabe. Dadurch werden wir dann auch das Andenken unseres heimgegangenen Stammapostels am besten ehren können, dass wir nun in seinem Sinne fortfahren und nicht wanken, nicht müde werden. Wir werden nicht zweifeln, weil die Erfüllung des Versprechens Gottes uns vor Augen steht. Wir müssen darauf achten, dass wir als Kronenträger in die Ewigkeit gehen und nicht nur als Siegelträger.
Darin besteht ein großer Unterschied. Kronenträger können nur jene sein und werden, die auch zuvor das Siegel der Gotteskindschaft empfangen haben. Siegelträger hingegen können aber auch der Krone des Lebens verlustig gehen, denn sie wird erst im letzten Kampf, der dann den Sieg verheißt, den Überwindern überreicht. Weshalb auch Jesus sagte, sei treu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Besteht das apostolische Glaubensleben aus Glauben oder aus vielen Fragen? Gerade in den letzten Monaten sind ja sehr viele Fragen aufgetaucht. Fragen auch aus anderen Kreisen, die nicht zu uns zählen, die da gerne Antwort haben möchten über das Geschehen, in dem der Herr den Stammapostel zu sich genommen hat. Geschwister, sind die Alten durch Fragen selig geworden oder durch ihren Glauben? Hat Abraham einst durch viel Fragen die Verheißung empfangen oder durch seinen kindlichen Glauben? Wurde Noah einst durch Fragen an den Herrn gerettet vor dem Verderben oder weil er den Glauben aufgebracht hat, die Arche zu bauen, um dadurch gerettet zu werden? Waren es Fragen, die Mose dem Herrn vorbrachte, oder sein Glaube, dass er nun alles verließ, um die Führung des Volkes Israel zu übernehmen? Waren es Fragen der Jünger an Jesus, wodurch sie im Glauben erstarkt sind? Oder war es der kindliche Glaube? Denn schließlich kamen sie doch zu der Erkenntnis, indem sie sagten, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Zu dieser Erkenntnis hatten sie sich aber durchgerungen. Das ging nicht von heute auf morgen, auch nicht auf dem Wege der Bequemlichkeit oder durch manches Kritisieren oder Besserwissen. Nein, Geschwister, sie haben geglaubt und erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes war, also geglaubt und erkannt, weshalb er überhaupt in die Welt gekommen war. Aus diesem Glauben entstand dann auch die Verbindung mit Jesus, dem Sohne Gottes. Und über den Weg dieser Verbindung konnte der Herr ihnen alles offenbaren. Dennoch sagte Jesus, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber der Tröster kommen wird, der Heilige Geist, der wird euch in alle Wahrheit leiten, der wird es dann von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Als dann der Tröster, der Heilige Geist, gesandt wurde, war es in Wirklichkeit Jesus selbst, der nun durch seinen Geist zu den Jüngern, den Aposteln Jesu, redete, weil er es ihnen gesagt hatte. Deshalb konnte auch Jesus ihnen hinterlassen, wer euch dann höret, der höret mich.
Die große Anteilnahme ist ein Zeugnis dafür,
wie sehr der Heimgegangene in seinem Kreise und darüber hinaus geschätzt und geliebt worden ist. Diese Liebe geht über sein Grab hinaus und bedeutet gleichzeitig eine Ernte für jene Liebe, die er in so unzählige Herzen ausgestreut hat, die ihm im Glauben nahestanden. Ein Mann ist heimgegangen, der nur das Beste gewollt hat und in seinem hohen Amt in unserer Kirche hat er die lautere Lehre verkündet, ohne Falsch. Darum möge auch ihm an seiner letzten Stätte noch einmal Dank dargebracht werden. Und ich möchte über sein Leben die wenigen Worte setzen: von oben nach oben. Und was sein Glaubensleben betraf, da gelten auch nur wenige Worte. Er wählt, bereitet und nun daheim. Wo wir uns hier an der offenen Gruft versammelt haben, redet der Tod zu uns, aber auch das Leben von Christo Jesu, welches in dem Heimgegangenen gewirkt hat an unsterblichen Seelen. Er hat sich des Glaubens nicht geschämt, sondern war bemüht, nach dem Willen Jesu seinen Auftrag auszuführen. Das hat er getan. So können wir nun in Dankbarkeit von dieser Stätte scheiden.
Mir ist es eine besondere Freude, heute einmal unter euch, lieben Brüder und Schwestern, zu sein. Ihr, die ihr Gehör geschädigt seid, schwerhörig oder sogar taubstumm. Ich möchte mich bemühen, in eure Seele einzudringen, um euch das zu bieten, was zur Ausreife und Vollendung notwendig ist. Wenn ihr benachteiligt seid dadurch, dass ihr wenig oder gar nichts hören könnt, vielleicht auch nicht sprechen, dann haben wir großen Anteil an diesem Zustand und fühlen mit euch. Aber ihr seid dennoch vor dem Herrn nicht geringer, nicht weniger. Er liebt euch, er schätzt euch als sein Eigentum. Wenn wir in die Heilige Schrift sehen, dann ist es mir immer groß geworden, wenn ein Blinder zu ihm kam, ein anderer, der nicht sprechen oder hören konnte, oder ein Lahmer, dass sich Jesus sofort zu diesen wandte, wenn auch etliche es abwehren wollten, dass er mit ihnen sprach. Dann achtete er diese im Augenblick nicht. Es lagen ihm jene am Herzen, die ihn suchten und baten, dass sie wieder gesund werden möchten. Es steht nicht in der Heiligen Schrift, dass er einen von diesen übersehen hätte oder nicht Beachtung geschenkt habe. Das möge auch euch, liebe Brüder und Schwestern, zum Trost gereichen. Und das will ich in einem Wort aussprechen. Er kennt euch. Denn ihr seid seine Kinder. Er ist unser Vater.
Und als ich dann zu Hause den lieben Gott bat, gib mir ein Lied, das unseren Stammapostel darstellt, da habe ich, wie man das eben tut, zuerst hinten bei den Liedern geblättert, wo es heißt am Grabe Gedächtnis der Entschlafenen. Dort hat es wunderbare Lieder. Aber bei jedem musste ich denken, das ist nicht unser Stammapostel. Bis ich dann an die Liedstrophe kam. Sie steht zwar unter der Rubrik Ermahnung, Arbeit im Dienste Jesu stehen, ein Werkzeug seiner Hand, ihm nach den Augen sehen, allzeit ihm zugewandt, o reiches, schönes Leben, dazu uns Gott erschuf, das Leben ihm gegeben, o glücklicher Beruf. Dann habe ich unseren Stammapostel strahlen sehen. Und als ich weiter las, ich will es jetzt nicht tun, ihr könnt es selber tun, dann habe ich ihn noch mehr strahlen sehen. Und als ich zur letzten Strophe kam, dann werden ohne Ende, nämlich seine arbeitenden Hände, zum Dienst sie dort bestellt. Dann kam eine tiefe, innere Freude in meine Seele. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr heute Abend zu Hause seid und des Stammapostels nochmals gedenkt, dann lest dieses Lied und verbindet euch dadurch mit ihm. Wenn ich dann weiter zurückblättere im wunderbaren Buch seiner Lebensgeschichte, dann komme ich zu seinem Amtsantritt am 10. Juli 1960 in Frankfurt am Main. Der amtsälteste Apostel, Bezirksapostel Schall, hat dort ein Gebet gebetet und Worte gesprochen. Ich möchte sie euch am liebsten vorlesen, aber die Zeit reicht ja nicht dazu. Überhaupt den ganzen Gottesdienst, der dort gehalten worden ist, als erster Gottesdienst unseres Stammapostels Walter Schmidt nach dem Heimgang von Stammapostel Bischof. Ich möchte ihn euch vorlesen. Aber ich beschränke mich auf einen einzigen kleinen Satz und Abschnitt. Und das mag euch diese Zeit noch einmal vors Geistesauge stellen. In dieser Stunde, so sprach dann Stammapostel Walter Schmidt, prüft der Herr unseren Glauben. Spötter werden auf den Plan treten und die Frage aufwerfen, wo ist nun eure Verheißung? Wir aber bleiben treu dem, der uns zuerst geliebt hat. Denn wir wissen, dass wir zu dem Berge Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu der Menge vieler tausend Engel, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten gekommen sind. Das war der Glaube unseres Stammapostels. Und als ich das gelesen habe, Brüder und Schwestern, da kam ich wiederum oder erneut vom Wort Trauergottesdienst weg und habe nur noch gedankt in meiner Seele, dass der liebe Gott uns damals so einen Mann gegeben hat, der ruhig, glaubensstark am Altar stund und den damaligen dort anwesenden Geschwistern und damit dem ganzen Volk Gottes auf Erden solche Worte ins Herz schrieb, die wir nie mehr vergessen haben. Ich weiß nicht, wie viele Gottesdienste der liebe Stammapostel gehalten hat. Man könnte das nachforschen. Beim lieben Gott ist es auch angeschrieben. Er wird es uns auch einmal sagen. Aber einmal, da kam der letzte Gottesdienst. Und wie das so ist, liebe Brüder und Schwestern, letzte Worte, letzte Gedanken, letzte Aufzeichnungen, die haben Gewicht. Und ich habe dann in diesem letzten Gottesdienst einen einzigen Satz herausgenommen und habe in meinem Herzen gedacht, ich will diesen Satz als ein Vermächtnis in meine Seele schreiben. Und ihr dürft es auch in die eure schreiben, wenn ihr wollt. In diesem Gottesdienst fiel das Wort, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Wiederum sah ich den Stammapostel, als den großen Wächter, als den großen Mahner, als den, der die Verheißung in unseren Herzen wachgehalten hat, alle Tage auf den Herrn zu warten.